Es gibt in der Bibel diese Sprüche, die größtenteils von König Salomo kommt. Und das ist so eine Auflistung aller möglichen Ratschläge und Weisheiten, die er gesammelt und aufgeschrieben hat. Und relativ zu Beginn sagt er Folgendes. Ja, genau. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Denn im Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Was meint König Salomo damit? Das Wort, welches hier Luther mit Quelle übersetzt, beschreibt im Original mehr so die Verzweigungen und Ausläufe einer Flussebene in so eine Talebene hinein, ein Flussdelta. Und ein Ausleger schreibt dazu, Achtung, dass im Herzen die Ausgänge des Lebens sind, will besagen, dass im Herzen entschieden wird, welche Richtung der gesamte Lebensweg nimmt. Salomo sagt so, in der Art, wie unser Herz tickt, das hat ganz starke Auswirkungen darauf, wie wir unser Leben leben und wie sich unser Leben entwickelt. Denn das Herz prägt und bestimmt, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir mit Herausforderungen und Versuchungen umgehen. Es entscheidet, wo wir unsere Kraft, Zeit und Energie reinstecken, welche Lebensbereiche wir vernachlässigen und welche wir priorisieren, wie wir Beziehungen leben, unseren Job, unsere Familie, unsere Ehe. Das Herz, das hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Und darum ist es ganz gut, wenn wir uns mal so ein bisschen Zeit nehmen, drüber nachzudenken. Was ist das Herz und wie können wir es denn behüten? Was ist das Herz? Wenn wir heutzutage vom Herz reden, dann entweder von dem biologischen Herzen oder von unseren Gefühlen. Lassen wir mal das körperliche Herz ein bisschen ausklammern. Darum sollte man sich natürlich auch kümmern. Denn auch das hat Auswirkungen auf unser Leben. Spätestens, wenn dir auffällt, dass du so am Treppensteigen immer mehr schnaufst und irgendwann so eine Pause einlegen musst, die Schuhe zubindest, nur um irgendwie wieder zur Luft zu kommen. Spätestens dann solltest du mal zum Arzt gehen oder dich mit deinem biologischen Herzen beschäftigen. Aber darum geht es heute nicht. Denn zusätzlich zum biologischen Herzen sprechen wir heutzutage auch vom Herz als dem Sitz unserer Gefühle. Da ist von Herzschmerz zum Beispiel die Rede, wenn die Angebetete diese Beziehung doch nicht will. Oder man ist von Herzen froh, wenn man eine Prüfung geschafft hat. Oder man ist von Herzen betrübt, wenn man durchgefallen ist. Andere tragen ihr Herz auf der Zunge und erzählen jedem direkt, was sie fühlen. Oder jemandem Herz ist gebrochen, weil ein geliebter Mensch gestorben ist. Und Verliebte schicken sich diese Herzen-Emojis, um ihre gegenseitige Zuneigung auszudrücken. Übrigens ganz witzig, so manchmal bitte ich jemanden, mir die Telefonnummer vom jeweiligen Ehepartner zu schicken. Und ganz oft kriege ich dann den direkten Kontakteintrag vom Handy geschickt. Und nicht selten steht dann da so der Vorname plus ein Herzen-Emoji. Und ich ändere es immer noch mal um, bevor ich es in meinem Handy dann abspeichere. So das Herz als Sinnbild und Ort unserer Gefühle. So verstehen wir heutzutage ganz oft den Begriff. Doch König Salomo war ein Mann aus dem alten Orient. Und die verstanden unter dem Herzen noch viel mehr als wir heute. Etwas viel Umfassenderes. Bei ihm geht es nicht nur um die Gefühle. Sondern wenn er den Begriff Herz verwendet, dann meint er den Sitz deiner Gefühle, den Sitz deiner Gedanken, deiner Wünsche, deines Willens, deiner Glaubensgrundsätze, deiner tiefsten Empfindungen, deiner Überzeugung. Und eigentlich geht es um das, was dich als Person im Kern prägt. Es geht um das Zentrum deiner Persönlichkeit, dein inneres Cockpit. Für den Altorientalen das ist das Herz die Schnittstelle zwischen Verstand, Wille und Gefühl. Es geht um den Kern dessen, was dein Wesen prägt, was dich prägt. Und wenn wir uns diese Definition von Herzen vor Augen führen, dann macht es auch Sinn, wenn König Salomo uns sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann ich zum Beispiel noch so viel Geld haben und mich trotzdem arm fühlen. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann ich mir noch so vornehmen, guter Vater zu sein, viele Ratschläge zur Erziehung lesen. Doch ich werde immer wieder scheitern. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann es mir noch so gut gehen. Gesundheit, Geld, Familie, aber ich werde nie zufrieden sein, nicht erfüllt sein. Und das wird wiederum Auswirkungen haben auf mein Umfeld, von dem ich dann einfordere, dass sie dieses Loch in mir irgendwie füllen sollen. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann ich mich im Beruf noch so sehr anstrengen. Aber ich werde immer wieder an meinem Charakter scheitern. Ich kann noch so viel leisten, machen, tun. Aber dieses Gefühl von, es reicht nicht, nicht genügend sein, wird auf Dauer bleiben. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann ich mit Versuchung nicht umgehen. Entweder ich gebe ihr nach oder ich verfalle in so eine überhebliche Selbstkasteiung. Wenn mein Herz nicht stimmt, kann ich keine gesunden Beziehungen leben. Dann werde ich Menschen nicht wirklich vertrauen können. Ich werde immer wieder Misstrauen haben, ob mein Nächster es wirklich gut mit mir meint. Ich werde das Gefühl haben, meinen Partner kontrollieren zu wollen oder seine Absichten hinterfragen. Wenn mein Herz nicht stimmt, dann kann ich noch so viel in der Gemeinde mitarbeiten, versuchen, ein guter religiöser Mensch zu sein. Aber ich werde an Gott vorbeileben. Und das waren nur so ein paar wild zusammengewürfelte Beispiele. Es gäbe noch so viel mehr. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das ist so ein wichtiges Thema, so ein großes Thema. So groß, dass wir uns im Predigerteam entschlossen haben, daraus eine Predigtreihe zu machen. Mit dem Namen Mein Herz. Es wird in den kommenden Wochen ums Herz gehen, als die zentrale Schnittstelle zwischen Verstand, Willen und Gefühl. Und wir werden uns anschauen, welche Auswirkungen unser Herz auf die verschiedensten Lebensbereiche hat. Wie wir Sachen wirklich von Herzen gut tun können. Und wie wir in diesen Lebensbereichen unser Herz pflegen und behüten können. Und wie unser Herz unser Leben dadurch gut prägt. In unserem Alltag, an unseren Arbeitsstellen, in unseren Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Heute ist der Einstieg in diese Themenreihe, mein Herz. Der Auftakt, Thema Nummer 1. Heute beschäftigen wir uns so grundsätzlich mit dem Herzen, die Grundlagen. Und das wird so ein bisschen theoretisch. Aber in den nächsten Wochen werden die Predigten dann sehr praktisch werden. Lass uns mal so ein paar Bibelstellen über das Herz anschauen. Gehen wir relativ an den Anfang der Bibel, zurück in die Zeit Noahs. Gott schaut sich die Erde an und sieht, was die Menschen aus der Erde gemacht haben. Und sein Fazit ist, das ist nicht gut. Ich muss zerstören, was ich geschaffen habe, eine Art Neuanfang. Und dann bringt Gott die Begründung dafür. Als aus Genesis 6, Abvers 5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da, da reute es ihn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschafft habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu allen Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah war ein gerechter Mann, war untadelig und hat seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Gott sieht den Menschen und er sieht, was der Mensch aus seiner Erde, der Gottes guter Schöpfung gemacht hat. Und sein Fazit ist, so kann es nicht weitergehen. Und die Begründung ist, alles Dichten und Trachten ihres Herzens waren nur böse immer da. Oder wie es eine andere Übersetzung ausdrückt, des Menschenherzes für Böse von Grund auf. Und das mag sich für uns Menschen nicht so schön anhören. Gibt es nicht auch gute Menschen? Böse immer da klingt schon ziemlich krass. Übertreibt Gott da nicht? Klar, manches läuft nicht so rund. Aber ist nicht jeder Mensch im Kern eigentlich gut? Gottes Fazit sieht anders aus. Böse von Grund auf. Es geht um das Grundwesen des Menschen. Es sind nicht nur unglückliche Entwicklungen oder ein paar falsche Entscheidungen, die der Mensch trifft, sondern als Dichten und Trachten ihres Herzens ist Böse immer da. Und der Mensch zieht damit die ganze Schöpfung mit ins Unglück. Und das ist das Fazit des Schöpfers, dem einzigen, dem es wirklich zusteht, ein solches Urteil zu fällen. So unangenehm es sich für uns auch anhören mag. Und Gott schickt die Sintflut. Und es gibt nur einen Menschen, der Gnade findet vor Gott. Noah. Gott rettet ihn und seine Familie vor dem Tod. Was ist das Besondere an diesem Noah? Was zeichnet ihn aus? In Vers 9 lesen wir. Noah war ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Wir werden später darauf nochmal zurückkommen, ein bisschen ausführlicher. Darum hier nur kurz. dieser Vers meint nicht, dass Noah keine Fehler gemacht hat. Dass er zum Beispiel nie gelogen hat oder nie zornig wurde. Es geht hier nicht um eine ethische Perfektion. Sondern der Begriff Gerechter oder Verbrech Sadik ist ein Beziehungsbegriff. Der Begriff für eine intakte Beziehung. Das, was Noah auszeichnete, war, er wandelte mit Gott. Eine Beziehung, die Gott Noah aus Gnade geschenkt hat. Noah lebte sein Leben, wandelte durchs Leben in Gottes Gegenwart, in der Verantwortung und Treue Gott gegenüber. Er erkannte Gott als Gott an. Nur war er damit damals der Einzige. Die Sintflut kommt, alles Leben auf der Erde wird ausgelöscht, bis auf jenes, was im Meer ist und was eine Arche ist. Die Sintflut hört auf, irgendwann geht das Wasser zurück. Noah verlässt mit seiner Familie die Arche und als Dank für ihre Rettung baut Noah einen Altar und opfert Gott Tiere. Und dann sagt Gott etwas ganz Bemerkenswertes. Genesis 8, Abvers 21. Und der Herr, der roch den lieblichen Geruch des Opfers und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend aus. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, als was lebt, was ich getan habe. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich finde das total spannend. Der Grund, warum Gott die Sintflut schickte, ist dasselbe, warum er keine mehr schicken wird. Denn das Trachten des menschlichen Herzens ist von böse auf von Jugend an. Nur an seine Familie. Es gibt nur noch diese paar Menschen auf der Erde. Diejenigen, die in der Arche waren, die mit angesehen haben, was passiert ist, wenn Menschen Böses tun. Und das war ja keine schöne Bootsfahrt, keine Kreuzfahrt. Sondern sie mussten erleben, wie all ihre Nachbarn und Freunde sterben, die Schreie ertrinken hören. Keiner von ihnen lebte noch. Und sie verbringen über ein Jahr lang in dieser engen Holzkiste. Das Wasser sinkt, sie steigen aus in eine neue Welt. Die Erde war nach der Sintflut eine völlig andere als vor der Sintflut. Wenn es je ein prägendes Erlebnis gegeben hat, dann ja wohl dieses. Jetzt müssen es die Menschen ja wohl gelernt haben, was es heißt. Wohin Bosheit führt. Jetzt müssen sie sich doch geändert haben. Doch Gottes Fazit bleibt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Gott weiß, die Menschen können es nicht lernen, denn das Problem liegt im Grundwesen des Menschen, in ihrem Herzen. Und wir leben heute im 21. Jahrhundert. Und die Menschheitsgeschichte ist schon so alt. Wir haben das Römische Reich hinter uns, das Mittelalter, zwei Weltkriege, den Kalten Krieg, so viel Leid, so viel Grausamkeit. Und eigentlich müsste man noch erwarten, dass die Menschheit klüger geworden ist. Doch jeder von uns kennt die aktuelle Nachrichtenlage. Der Ukraine-Krieg mit über 500.000 Toten, die bestialischen Grauen des 7. Oktober, wo das boshafte Wesen des Menschen sein brutalstes Gesicht gezeigt hat. Zehntausende von Toten im Gazastreifen, mehrere Tausende im Irankrieg, mehr als 150.000 Tote im Sudan, rund 60.000 Tote in Myanmar, rund 20.000 Tote in Äthiopien und noch mal so viele im Kongo und in der Sahelzone. Insgesamt sind wir bei deutlich über 1 Million umgebrachter Menschen allein seit dem Jahr 2020. In noch nicht einmal 6 Jahren. Der Mensch lernt nicht. Wir haben das Dritte Reich hinter uns, den Holocaust und die anderen rechten Diktaturen in Europa. Wir kennen die Schrecken unter Hitler, Mussolini, Franco, Pavelic und wie sie alle hießen. Wir kennen die Bilder von Konzentrations- und Internierungslagern, die Augenzeuge von Berichten, die das irgendwie überlebt haben. Und trotzdem haben rechtsradikale Gruppierungen in Europa und auch in Deutschland wieder so einen Aufwind. Fremden Judenhass scheint wieder salonfähig zu werden. Der Mensch lernt nicht. Denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Grund auf. Und das muss uns bewusst sein. Solange es den Menschen gibt, wird es Kriege und Leid geben. Und wir müssen dabei ja gar nicht so in die Weltpolitik schauen, sondern auch das, was Menschen sich im Privaten antun, kann sehr grausam sein. Eltern ihren Kindern, Kindern ihren Eltern, Erwachsene untereinander, Arbeitskollegen, Nachbarn, aber auch Menschen sich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Gott. Doch uns Menschen fällt das oft so schwer zu lieben, den Nächsten und sich selbst. Und als ich diese Zeilen schrieb, da saß ich bei uns zu Hause in Überberg. Die Kinder waren in der Schule, Sandra beim Einkaufen. Ich sitze im Warmen, den Laptop vor mir, daneben zwei Bibeln und meinen Kaffee. Und vor mir dieser tolle Blick auf das weite Feld. Und mich traf dieser Gedanke, kann ich das wirklich so sagen? Ist das nicht zu dunkel, zu pessimistisch, zu düster? Es gibt doch auch so viel Gutes, was Menschen machen. Ich schaue mir zum Beispiel immer wieder so eine Internetseite an, die Good News bringen, schöne, mutmachende Nachrichten. Es gibt so viel Gutes auf der Welt. Menschen, die anderen helfen, sich einbringen, lebenslange Partnerschaften. Das tut so gut zu lesen. Und irgendwie sehen wir uns doch nach dem Guten, nach Frieden, nach heiler Welt, ohne jetzt kitschig zu werden. In Römer 2, Vers 15 schreibt Paulus, dass Gott uns sein Gesetz ins Herz geschrieben hat. Wie gesagt, es geht um diese Verbindungsstelle von Verstand, Wille und Gefühl. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen worden. Und darum gibt es in uns diese Sehnsucht nach dem Guten, nach Gerechtigkeit, nach Leben. Und doch kennt es jeder von uns aus eigener Erfahrung. Dieses Gute, das sitzt nicht einfach stabil und unerschütterlich im Menschen. Denn derselbe Mensch, der lieben kann, kann auch verletzen. Derselbe Mensch, der großzügig ist, kann plötzlich egoistisch werden. Derselbe Mensch, der Frieden will, trägt gleichzeitig Stolz, Neid, Bitterkeit oder Hassen in sich. Wir haben in uns beides. Und wir sehen uns nach dem Guten, aber erleben immer wieder, wie das Böse in uns an Macht gewinnt. Und wahrscheinlich kennst du dieses Gefühl auch, dieses, oh Mann, wie konnte ich nur? Warum habe ich das wieder getan? Warum ist das mir wieder rausgerutscht? Dieser Moment, wenn wieder die Tür zugeknallt ist und du wieder den Menschen verletzt hast, den du eigentlich liebst oder geliebt hast. Dieser Moment, in dem du wieder etwas getan, gesagt, angeschaut oder gedacht hast, was du eigentlich nicht mal wolltest. Du dich wieder in Gedankengänge oder auf Webseiten begeben hast, die du nicht mal betreten wolltest. Der Moment, in dem du dein Kind angeschrien hast, sauer auf deinen Arbeitskollegen warst, laut geworden bist, gelogen hast. Und wahrscheinlich war jeder von uns schon mal erschreckt über sich selbst, darüber, was da alles in einem schlummert. Und dann dieses Enttäuschtsein über sich selbst, weil man dachte, eigentlich bin ich doch schon so viel weiter. Das eigene Herz, das kann sehr täuschen. Und der Prophet Jeremia schreibt dazu, in Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Gott kennt das menschliche Herz. Er kennt dein Herz und er kennt mein Herz. Und die Bibel ist da sehr ehrlich. Sie zeichnet kein naives Menschenbild. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Deshalb gibt es Liebe, Schönheit, Mitgefühl und Opferbereitschaft. So viel Gutes, so viel Leben. Doch dieses Ebenbild ist eben auch zutiefst durch die Sünde beschädigt worden. Und das Grundproblem des Menschen ist deshalb nicht einfach mangelnde Bildung, so wichtig die auch ist, nicht fehlende Erfahrung, nicht schlechte Politik oder ein falsches Umfeld, sondern das Grundproblem sitzt tiefer. Es sitzt im Herzen, in seinem Grundwesen. Es ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und genau deshalb scheitern letztlich alle rein menschlichen Systeme und Hoffnungen auf eine bessere Welt. Denn wir können Systeme verändern, Gesetze beschließen, Kriege beenden, Technologien entwickeln, uns die besten Vorsätze machen. Aber wir können das menschliche Herz nicht erneuern. Und das ist auch für diese Predigtreihe Mein Herz so wichtig. Wir werden uns in den nächsten Wochen die verschiedensten Lebensbereiche anschauen. Und wir werden von Wegen hören, wie wir unser Herz behüten können, wie unser Herz positiv geprägt werden kann und dadurch gute Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Doch das sollen keine so Abreißzettel-Kalenderweisheiten sein. Wir wollen keine Plattitüden raushauen, sondern in allem dem wird es um den Kern gehen. Und der Kern besteht aus zwei Punkten. Erstens das neue Herz und zweitens mit Gott wandeln. Das neue Herz. Gott, der geht das Problem mit dem Herzen selbst an. Und dabei geht er dem Grundproblem auf den Grund, nicht den Symptomen, den dann später. Das ist das Besondere am christlichen Glauben, dass es ein realistisches Bild vom Menschen hat. Gott weiß, dass wir es nicht schaffen werden. Weder vor noch nach der Sintflut. Denn das Menschenherz Wir können viel erreichen, wir können viel Gutes tun. Aber wir können nicht sündigen. Die Sünde ist nicht nur das, was wir tun, sondern sie ist die Macht, die uns beherrscht. Eine Macht, die untrennbar mit dem Wesen von uns verbunden ist. Und sie untergräbt immer wieder das Vertrauen in Gott. Das ist ihr Hauptangriffspunkt. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und dieses fehlende Vertrauen in Gott, das führt unweigerlich zu falschem, von Gott losgelöstem Verhalten. Wenn meine Sicherheit nicht in Gott liegt, muss ich mich selbst um mich kümmern. Selbst schauen, dass ich zu meinem Recht komme. Selbst versuchen, meine Wünsche, Sehnsüchte und Begierden zu erfüllen. Selbst mir meinen Wert geben. Und das geht schief. Es führt zu Gedanken, Worten und Taten, die nicht zu Gott passen. Und es gibt keinen Menschen auf der Erde, der nicht davon betroffen ist. Wir alle sind Sünder, schreibt der Apostel Paulus. Und da machen wir uns auch immer wieder vor Gott schuldig. Wir versuchen uns selbst das zu geben, was nur Gott uns geben kann, im letzten Sinne. Weil unser Herz getrennt ist von Gott. Wir nicht wie ein Noah mit Gott wandeln. Und die Bibel, die nennt das Götzendienst. Weil wir uns von anderen Dingen das erhoffen, was uns letztlich nur Gott geben kann. Identität, Sicherheit, Lebenssinn. Und darum das Geschehen am Kreuz. Dort besiegt Gott diese Macht in deinem Leben, die dich immer wieder dazu bringt, Dinge zu tun, die nicht zu Gott passen. Die Macht, die dir immer wieder einreden will, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist und dir darum lieber Alternativen suchen solltest zu Gott. Und diesen Aspekt von dem, was am Kreuz passiert, hat Gott schon Jahrhunderte vor Jesu Tod durch den Propheten Hesekiel angekündigt. Und ich, Gott, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln und meine rechte Hand halten und danach tun. Hesekiel 36, Vers 26. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann schenkt dir Gott dieses neue Herz. Und das ist so notwendig. Und es gibt noch so viel mehr Bibelstellen dazu. Wir beschränken manchmal das, was am Kreuz geschehen ist, darauf, dass Jesus uns vergeben hat. Und das hat er auch. Aber es ist so viel mehr. Durch ihn hat Gott uns mit sich versöhnt und uns dieses neue Herz gegeben. Jetzt wohnt Gottes Geist in uns. Hesekiel hat es angekündigt. Wir können wieder mit Gott durch das Leben wandeln. Und das auf so eine tiefe Art, wie es selbst Noah nicht konnte. Der Heilige Geist, Gott selbst in uns. Pfingsten feiern wir nächste Woche. Und ich weiß, dass die meisten von uns das immer wieder gehört haben. Das Wissen. Aber es ist so wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu holen. Auch für die kommende Predigtreihe. Denn es gibt diesen grundlegenden Unterschied zwischen Menschen, die zu Jesus gehören und zu denen, die nicht zu Jesus gehören. Es ist das neue Herz. Ein Herz, das wieder in Kontakt mit Gott ist. Der Heilige Geist, Gott selbst in uns. Und das selbst ermöglicht uns wieder dieses Vertrauen zu ihm. Und behüte dein Herz bedeutet eigentlich, lerne diesen Gott immer besser kennen und lass dich von ihm prägen. Und die meisten von uns haben diese Entscheidung für ein Leben mit Gott gefällt. Und wir haben dieses neue Herz von Gott bekommen. Nicht, weil wir irgendeine Leistung erbracht haben oder so toll sind, ganz bestimmt nicht. Sondern, weil Gott es uns geschenkt hat. Wenn du es noch nicht hast, sprich mich gerne nach dem Gottesdienst an. Und letztlich soll es in den nächsten Wochen darum gehen, unser Vertrauen zu Gott zu stärken. Und das meinte ich vorher, dass wir keine Abreißkalenderweisheiten predigen wollen. Es geht nicht um ethische Perfektion, sondern um die intakte Beziehung zu Gott. Wie kann das konkret aussehen? Ich greife jetzt ein wenig vor und das Folgende wird in den nächsten Wochen nochmal ausführlicher kommen. Wenn ich zum Beispiel Selbstzweifel habe, dann bringt es nichts, wenn ich mich jeden Morgen vor den Spiegel stelle und sage, ha, André, du bist toll und du schaffst das schon. Das wäre Selbstsuggestion, die wieder losgelöst ist von Gott und die ganz schnell zusammenfallen kann oder in eine unbegründete Überheblichkeit führen kann. Aber wenn ich morgens statt meinem Spiegelbild mir Gott anschaue, seine Größe, seine Treue, seine Liebe zu mir, seine Sicht auf mich, wie er schon gehandelt hat in meinem Leben und im Leben von anderen, dann habe ich wirklich eine Basis, die mich durch den Tag trägt. Oder genauso wie bei dem Spruch beim Thema Zorn. Wenn du nicht vergibst, dann trägst du eine Last, die der andere noch nicht einmal spürt. Das mag sogar stimmen, in vielen Fällen. Doch wie will ich denn vergeben, wenn ich nicht weiß, dass ich Gottes Kind bin, der mich liebt, der mich kennt, mir meinen Wert gibt, egal was der andere getan hat. Ich muss doch wissen, dass Gott mich versorgt und dafür sorgen wird, dass Gerechtigkeit geschieht und dass er mir meine Schuld vergeben hat und sagt, räche dich nicht selbst, denn mein ist die Rache. Und das kann man für die ganzen Lebensbereiche so durchdeklinieren, um die es in den nächsten Wochen gehen wird. Geld, Dankbarkeit, Konflikte, Familie, Mission, Selbstwert, Elternsein, Singe, sein Beruf und was da uns da alles begegnen wird. Es wird jedes Mal darum gehen, dass Gott groß gemacht wird und dass unser Vertrauen zu ihm wächst und wie wir in bestimmten Lebensbereichen mit ihm wandeln können. Ist es die Frage nach dem, wer unser Gott ist, wem wir wirklich vertrauen, Gott oder etwas anderem? Und wir dürfen es immer wieder erleben, dass Gott Gott ist, dass er das feste Fundament ist, auf dem wir jeden Lebensbereich bauen können. Nur das ist gar nicht so selbstverständlich. König David hat mal in einem Gebet Folgendes formuliert. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg des Götzendienstes bei mir ist und leite mich auf einem ewigen Weg. Psalm 139. Wem gilt wirklich unser Vertrauen? Wer ist wirklich unsere Sicherheit? Und Jeremia schrieb vorher davon, dass unser Herz ein trügerisches Herz ist. Und manchmal meinen wir, dass unser Vertrauen bei Gott liegt. Aber wenn dann irgendwas passiert, irgendeine Krise oder so, merken wir, dass unser Vertrauen in Wirklichkeit bei was anderem gelegen hat. Unserer Leistungsfähigkeit, unserer Familie, unserem Geld, unserer Vorsorge, unseren Beziehungen, unserem religiösen Bemühen. Und vielleicht ist darum dieses Gebet auch eins, welches du in den kommenden Wochen immer wieder beten kannst. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg des Götzendienstes bei mir ist. Und leite mich auf ewigen Weg. Und wir können dieses Gebet in dem Vertrauen beten, dass wir einen guten Gott haben, der es gut mit uns meint, der uns liebt. Und der uns deshalb ins Herz schauen will, was er sowieso schon kennt. Und der mit uns diesen Weg gehen will. Einen Weg an der Seite von Gott. Seine Stimme hören, Schritte gehen. An der Hand von dem großen, guten, uns liebenden Gott, der uns im Blick hat. Und mit uns durch dieses Leben gehen will, bis hinein in die Ewigkeit. Und der in diesem Leben unser Herz immer mehr dafür vorbereiten will, weil er uns liebt und weil er gute Gedanken über uns hat. Amen.